Swiss und Tom sind wirklich da. Komm nicht immer klar, schalalalalala. Was sie sagen ist immer wahr. Ja, das sind Swiss und Tom.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ihrem Lieblingspodcast. Merkst du, meine Stimme ist irgendwie ganz komisch?
Ich würde sagen sexy.
Sexy, maskulin. Herzlich willkommen zu Swiss und Harms, dem einzig wahren Podcast zwischen. Und jetzt werde ich mal wieder unseren Zweitnamen einbringen, Tour und Angel.
Geil.
Und wir sind hier bei gutem Wetter auf St. Pauli. Und ich freue mich, dich zu sehen, Christian. Wie geht's dir?
Auch wir hatten Festival-Saisonstart, ihr ja auch.
Ja, erzähl doch erstmal, wie geht's dir wirklich, unabhängig von allem, wie geht's dir heute, hier und jetzt?
Mir geht's richtig gut, tatsächlich, weil ich habe so einen richtigen Faddy-Moment gerade gehabt. Ich habe meinen Sohn zum Schlagzeugunterricht gebracht, der hat ja bei deinem Schlagzeuger Schlagzeugunterricht, weiß ja, beim Tobi.
Wo machen die das, bei uns?
So ein Gymnasium in Altona.
Ah, okay.
Genau. Und habe währenddessen die Stunde genutzt und habe Auto gewaschen. Und ich hatte so zwei, und dann gesaugt das Auto, Felgen geputzt und Luftdruck. Und ich hatte zwei so sehr gesprächige Typen um mich herum, irgendwie so ein GTI-Fahrer und irgendein Typ mit einem Range Rover. Und die waren so voll auf, die wollten so sozialisieren. Und ich hatte gerade mal so einen sozial offenen Tag und ich habe dann so mit so Männern an der Tankstelle, an der Saugsäule gesprochen. Das heißt, ich fühle mich sozialisiert. Nee, ich habe echt gute Laune, weil ich mache sowas ja nicht. Ansonsten nicht.
Die Männer von der Saugsäule. Aber
ich gehe auch jedem Gespräch aus dem Weg mit Leuten, die ich nicht kenne.
Aber ich muss sagen, ich kenne das total. Ich finde, es gibt nichts Besseres als manchmal so ein Smalltalk mit jemandem, den man nicht kennt, der aus einer ganz anderen Welt kommt, der aber total angenehm ist.
Manchmal, ja, genau. Ich kann das manchmal habe ich echt Bock drauf, manchmal, aber meistens nicht. Und ich bin immer wieder erschrocken, wenn es dann dazu kommt, dass ich es eigentlich genieße und eigentlich mehr machen sollte. Aber ich bin einfach nicht der Typ, der sowas macht.
Aber weil du so Fame bist, Digga.
Ja, ja, ja.
Alle wollen immer was von dir.
Das war schon immer so tatsächlich. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber bist du so ein Kommunikator-Typ, dass du
eigentlich
immer...
Eigentlich schon. Ich rede eigentlich gern mit Leuten.
Weil ich kann dich von außen gar nicht mehr einschätzen. Dazu kennen wir es jetzt so lange. Also wie so der erste Blick auf dich wäre.
Nee, ich kann eigentlich schon... ich mag auch gerne einen Smalltalk. Was mich überfordert, ist immer, wenn zu viele Leute auf einmal... Also zum Beispiel Ferris hat auf dem Wilvarin-Festival am Wochenende gespielt. Und ich habe ihn besucht mit einem Kumpel. Mhm. Und haben da ein paar Songs gemacht. Und dann komme ich von der Bühne... Dann kommen so 4, 5, 6 Leute aus dem Backstage, die da halt rumhingen und wollen halt was so von einem. Und natürlich auch schon angeschäkert und so. Das sind dann so Situationen, da merke ich, da habe ich richtig Fluchtreflex. So, ne?
Aber das ist ja auch kein Smalltalk mit irgendwem. Da
genau,
ist ja quasi,
genau, das
die,
ist dann
die haben
so,
eine Erwartungshaltung, weil sie dich kennen.
Genau, aber Wilvarin, super Festival. Da haben wir vor 10 Jahren auch unsere erste richtig geile Show gehabt. Mhm. Und wir waren jetzt da und es ist echt sehr, sehr nice. Also das kann ich allen nur empfehlen. Das ist bei Neumünster. Und sehr, sehr angenehm. Aber genau, sonst bin ich eigentlich gerne, dass ich mit Leuten rede. Doch.
Ich mag es tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie was lernen. Klingt jetzt so blöd, aber es ist häufig dieses Ding auf dem Weg zum Flughafen, Taxifahrer. Und die fangen an, na, wo geht's hin? So, dann geht's irgendwie um Urlaub. Und dann fangen die an zu erzählen, ja, ich war da im Urlaub oder ich komme daher, weil du hast ja häufig so, Hälfte der Taxifahrer sind gebürtig nicht aus Deutschland. Und die haben meistens coole Geschichten zu erzählen.
Ja.
Sondern kommt's mal, und da, was da für Geschichten kommen, wo ich denke so, wow, okay, so viel wusste ich über Sri Lanka vorher nicht. Und auf einmal weißt du es. Und das finde ich geil. Das mag ich, wenn da eine Geschichte ist. Aber mit dem Faddy an der Saugsäule, was sind das für Felgen, was sind die Dings und Bums? Da ist aber eine Schramme, da hast du aber heftig was reingebumst, wa? Also das ist nicht so mein...
Hast du dir schon so Lotion, also es gibt ja so geile Waschlotionen.
Du hast mir die empfohlen.
Die für die Felgen habe ich dir empfohlen.
Ja, natürlich habe ich.
Wobei man sagen muss, Christian fährt natürlich ein richtiges Angeberauto, während ich mit so einem alten Secondhand... Twingo.
Fiat
Twingo. Es ist auch, identifiziert sich jeden Tag anders durch die Gegend.
Ach, du hast einen Twingo, der sich als Fiat identifiziert. Ein Transfiat. Schön. Ja.
Nee. Ja, geil.
Ja. Nee, aber möchtest du was erzählen von deiner Festival, von deinem Festivalsaisonauftakt?
Ja, es war also von unserer Seite aus sehr, sehr viele Fehler.
Kalt habe ich gehört.
Es war sehr kalt und da ist noch Luft nach oben. Zumal wir jetzt in 2 Wochen gleich die, oder wenn der hier rauskommt, ja, in 1,5 Wochen gleich die Hurricane Southside-Rutsche haben.
Das habe ich gehört, ja.
Das heißt, da muss man dann schon ein bisschen, gewisse Sachen, die jetzt nicht geklappt haben, müssen klappen.
Aber was klappt nicht? Ist es zu wenig Proben oder habt ihr neu wieder so Übergänge, 1000
Medleys gebastelt? Nee, es war tatsächlich soundmäßig eine Sache, die mich genervt hat. Ich habe auch ein bisschen Eier gelegt. Ich habe einen neuen Song ein bisschen verkackt. Es war aber alles in Ordnung. Also es war alles okay.
Das Gute ist, bei neuen Songs merken das die Leute noch nicht so.
Genau, aber da war ich schon raus. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Dann haben wir so auf der Bühne Freestyle Wizzy und ich so angefangen, ihn nochmal zu performen. Und dann ging's so. Aber ja, wir haben ja so ein großes X jetzt, auch als Baute.
Ach so, so ein LED-Ding oder was?
Genau.
Ah, geil.
Digga, Wahnsinn. 400 Kilo, richtig geil.
400.000 hat das gekostet.
400.000 Euro, Digi. Das habe ich vom Taschengeld bezahlt. Also war
günstig.
Ich habe ja Taschengeld bekommen.
Ja, ich auch. Vom Verlag?
Von meiner Mutter.
Ah, okay.
Ja.
Nice.
Und genau, deswegen, das war eigentlich ganz cool. Und ja, wir sind diese Saison ein paar Mal mit 9 Sitzer unterwegs, weil wir ein bisschen sparsam sein wollen.
Es gibt bei uns auch so Shows, da muss man nicht mit Nightliner
so, hin. Das ist einfach doof. Und Digga, ich bin voll viel gefahren. Und ich habe so wirklich diesen Backflash auch früher gehabt, wenn man von so einem Festivalwochenende, wo man auch viel fährt und wenig schläft, zurückkommt. Und richtig platt ist.
Ja.
Digga, ich war so fertig. Aber ey,
wir haben
auch, das ist nichts. Nee, erzähl du erst mal.
Nee, ich wollte auch kurz sagen, wir haben auch ein paar Sachen verkackt. Weil wir haben uns überlegt, wir haben auch natürlich viele neue Songs. Und wir haben zum ersten Mal was gemacht, dass wir Songs live spielen. Zumindest glaube ich, dass wir es zum ersten Mal machen. Songs live spielen, bevor sie rauskommen.
Ja, wir auch.
So wie Bands in den 70ern, 60ern, 80ern noch teilweise noch. Ich weiß noch, in den 70ern diese ganzen Rockbands aus der Zeit, die haben teilweise ganze Alben live gespielt und geguckt, wie die ankommen. Und dann teilweise die erst aufgenommen, geguckt, welche Songs funktionieren live gut. Weil du hattest ja nicht dieses Ding, dass du überall irgendwas streamen konntest. Teilweise konnten die Leute nur live was konsumieren. Und das war eigentlich ganz cool. Gerade wenn du weißt, so, das war ein Festival auch mit, keine Ahnung, wie viele, da waren 10.000 irgendwas drüber. Und so die ersten 1.000 Leute vorne, die dich alle kennen. Und du beginnst ein Konzert, Intro kommt. Und dann kommt ein Song, den die noch nie gehört haben. Ja. Diese Gesichter zu sehen.
Ist geil.
Diese Begeisterung und die vermeintliche Gänsehaut im strömenden Regen. Das ist ein geiles Gefühl.
Das ist geil.
Hab natürlich auch den Anfang sofort verkackt, aber merkt ja keiner.
Ich habe mal so ein gelesen, es gab so ein zur Punkzeit auch. So ein Reggae-Künstler, der in London aufgetreten ist und einfach 9-mal seine neue hintereinander gespielt hat. Um es den Leuten auch wirklich klar zu machen, dass das Ding jetzt kommt und ihm gefällt. Ja, ich finde das gut. Also tatsächlich auch sehr, sehr gut angekommen, die Songs. Und
was ist das größte Festival dieses Jahr? Hurricane Southside? Ist das so die...
Ich weiß nicht genau. Ich glaube, Hurricane Southside sind so die größten. Mainstream ist auch, glaube ich, ziemlich groß.
Ich muss sagen, ich beneide dich echt um Hurricane.
Obwohl Highfield, ich glaube, Highfield ist nicht so groß wie Hurricane. Also das sind alles schon ganz gute Dinger. Ne? Impericon ist auch ganz cool. Also wir haben ein paar gute Dinger dieses Jahr.
Ja, und guck mal, wir haben gleich einen Booker. Was macht der denn falsch? Also ne,
Ärger machen. Entweder willst du ins Backstage auf dem Hurricane oder in die Backlounge in Albuquerque. You can't have it all, Christian. Ja. So.
Oder es ist vielleicht einfach, wenn wir halt auf den Hurricanes spielen, dann würden halt viele andere Bands nicht spielen, weil die halt nicht die Eier hätten, gegen uns anzutreten. So.
Genau. Das und auch sich gegen euch zu positionieren.
Genau, das ist
als Grauzonen-Band. Ja. Wird wahrscheinlich viele Bands sich das überlegen, ob sie mit Lord of the Lost. Schwierig.
Ja.
Lord, ich meine Lords, was soll das? Brauchen wir das?
Sag mal, merkst du, ich habe jetzt tatsächlich drüber nachgedacht, merkst du mit dem Älterwerden Fitnessprobleme in deiner Stimme? Ich musste drüber nachdenken durch das Ding, was ich dir vorhin kurz erzählt habe mit Markus von Heaven, Shall Burn.
Ja,
bei Rock am Ring oder Rock im Park. Beim ersten Song hat er sich irgendwas zerhagelt im Kehlkopf, irgendeine Infektion nicht entdeckt. Und ich hatte sowas ja auch schon einmal in London auf Tour, dass ich abbrechen musste. Und ich habe das Gefühl, als ich 20 war, war das scheißegal. Ich habe da auch 2 Wochen durchgeschrien.
Mm.
Völlig scheißegal.
Meine Stimme ist tatsächlich besser als früher. Also bei mir war es ein absolutes bisschen Technik haben Ding. Ich habe schon lange nicht mehr richtig Probleme mit der Stimme. Also man ist ja immer, ne? Oh, und dann ist die Klima im Bus und so weiter.
Ja, aber du merkst keine Veränderung mit dem Älterwerden,
nee, zum Schlechteren. Auf keinen Fall. Ich bin aber auch noch sehr jung, Christian.
Okay, das stimmt. Ich merke es auch nicht so wirklich, aber ich mache mir Sorgen, weil ich sehe es bei vielen, höre es bei vielen, dass sie sagen, ey, mit dem Älterwerden ist es einfach irgendwann, als hätte man so einen zweiten Stimmbruch oder einen dritten oder einen vierten. Und es wird dann einfach nicht geiler.
Kann ich bis jetzt noch nicht behaupten. Ich habe auf jeden Fall das Live-Outfit, was ich dieses Jahr anziehen wollte.
Du hast ein Outfit?
Ja, ich wollte so ein bisschen wieder so wie früher, wie ich rumgelaufen bin mit 14, 15. Lackhose. Nee, so eine Lackschuhe, Hollywood-Tolle. Nee, ich habe so eine geile Dings mir mal wieder geholt, so eine geile Dickies.
Also eine Chino-Hose?
Etwas längere Dingsbums-Jeans, wie heißt es so? Short-Jeans, also Shorts.
Ach so, die so Shorts, die über die Knie gehen.
Ja, so Skater-mäßig, ja, Diggi. Okay. Ich hab so Vans und so. Ich so, ja, Mann, so bin ich früher rumgelaufen.
Ich glaube, die heißen tatsächlich Long-Shorts, was überhaupt keinen Sinn ergibt.
Ja, oder so. Digga, es war einfach viel zu schwer. Ich hab voll gemerkt, dass mein Ding voll davon lebt, auch dass ich echt so sehr leicht unterwegs bin. Und das hat mich auch, ja, so viele Sachen, Christian, die mich da einfach wirklich jetzt rausgeholt haben. Aber dafür spielt man ja so ein erstes Festival und glücklicherweise ist es dann ein bisschen entspannter noch, um genau solche Sachen zu merken.
Wollen wir eigentlich dieses Jahr wieder einen Live-Podcast machen?
Hättest du Lust?
Nee.
Ich auch nicht. Das war Katastrophe letztes Mal.
Ja, ich fand's auch nicht gut. Aber vielleicht sollten wir, weil es einfach so scheiße war, einfach nochmal probieren. Vielleicht wird's ja dieses Mal gut.
Wollen wir?
Ja, ich würde sagen, auch wieder im Winter am besten. Aber am Wochenende.
Haben wir schon?
Samstag am besten.
Ein Samstag?
Ja.
Cool. Richtig krass wäre, wenn man das auch mit einer anderen Veranstaltung zum Beispiel kombinieren könnte, die auch um das Datum rum ist.
Mhm. Zum Beispiel? Das klingt ja gerade super spontan irgendwie.
Ja, weiß ich nicht. Zum Beispiel, also wir machen ja so eine Show.
Mhm. Im Logo?
Nee, in der Großen Freiheit 36 machen wir so eine Weihnachtsshow, die nur in der Box ist. Die ist auch schon ausverkauft. Mhm. Aber jetzt stell mal vor, ne? Wir werfen uns jetzt einfach nur die Bälle
zu. Ja, ja, genau.
We're
just spitballing here.
Ja, it's Freestyle. Ja. Stell mal vor, tagsüber in der Großen Freiheit so ein geiler Live-Podcast zwischen dem ganzen Aufbauen und so weiter.
Ja.
Und abends eine geile Show.
Aber wir müssen das ja eigentlich an einem Samstag machen.
Okay.
Weil letztes Mal haben ja die Leute gesagt, dass es doof war mit Freitag.
Ja, es muss Wochenende sein.
Ja,
okay. Lass uns da mal dranbleiben, Christian.
Aber vielleicht kriegen wir irgendwas. Also ich fände einen Samstag gut im Dezember.
Im Dezember einen Samstag.
Ja.
Richtung Weihnachten oder eher
Richtung Weihnachten. Nicht Lordfest, das funktioniert nicht.
Okay.
Aber so Richtung Weihnachten.
Lass mal das.
Vielleicht können die Leute ja mal so die Samstage vor Weihnachten mal mit einem Bleistift im Kalender.
Lass das mal im Auge behalten, Christian.
Ja, ja.
Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, ansonsten, Mann, es passiert so viel. Was sagst du denn zu den, also erstmal, was sagst du zu Greta Thunberg?
Ich habe das nur am Rand mitbekommen, war die nicht auf irgendeinem Schiff und hat, was war da, hat die nicht Hilfslieferung versucht, nach Gaza zu bringen oder so? Ich hab's nicht so richtig.
Genau, pass auf. Also, folgendes Szenario. Ich muss ein paar Sachen jetzt mal. Das Israel-Palästina-Thema, um Gottes Willen. Es ist und bleibt eine total heiße Geschichte, die anzufassen sehr schwierig ist. Ich muss, trotz alledem natürlich, dass ich, dass ich finde, es muss einen israelischen Staat geben und es muss meiner Meinung nach eine Zwei-Staaten-Lösung geben, ist trotzdem meiner Meinung nach auch Teil der Wahrheit, dass das israelische Militär da im Gazastreifen einfach wirklich
ich glaube, da sind wir uns einig, dass das katastrophal
unfassbar
ist.
Unfassbar wütet und wirklich das Völkerrecht, also mindestens das Völkerrecht bricht. Ja. Und ich finde, jede Kritik daran und auch jede Kritik an den an irgendwelchen Bestrebungen, Gaza sich einzuverleiben und auch die Siedler im Westjordanland und die rechtsradikale Regierung, ich finde, das darf, muss und kann man alles total kritisieren. Ich finde, man macht sich des Antisemitismus schuldig, wenn man dem Staat Israel das Existenzrecht abspricht, wenn man irgendwie jüdisches Leben bedroht.
Oder jüdischen Glauben.
Und jüdischen Glauben bedroht und irgendwie diffamiert aufgrund der Handlung der israelischen Regierung. Und genauso ist es für mich auch eine Wahrheit und ich finde total richtig zu sagen, ey, das israelische Militär die sollen aufhören damit und die sollen Journalisten zulassen und Presse, damit das irgendwie dokumentiert werden kann.
Ja, und vor allen Dingen der Kopf, ne? Netanyahu.
Genau, also aber gleichzeitig stelle ich mir halt auch die Frage, warum nie irgendwie von diesen Aktivistinnen gefordert wird, dass die Hamas endlich ihre Scheißwaffen niederlegt. So, ne? Das ist auch ein Teil der Wahrheit.
Ja, das ist etwas, was ich auch nicht verstehe. Gerade in der linken Szene, dass, finde ich, die, also Palästina zu doll glorifiziert wird. Also als gäbe es keinen terrorgeführten Krieg oder Terrorismus geführten Krieg.
Ja, also ich finde, man muss auf jeden Fall diese Hamas, man muss diese Hamas auch, und wenn es nur Demos sind und internationaler Druck, der gerade sozusagen natürlich auch im, online und überall auf, zu Recht auf Israel ausgeübt wird, ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, dass dieser Druck auch, auch wenn es nur symbolisch als Geste ist, auch auf die Hamas ausgeübt wird. Ja, weil natürlich. Es ist ein bisschen wie mit Ukraine und Russland, wenn man sagt, vertragt euch. Und dann kann man aber auch sagen, ja, okay, wenn Russland jetzt aufhören würde, wäre dieser Krieg vorbei. Und so ist halt bei den Hamas eigentlich auch. Ne? Also wenn ihr eure Waffen niederlegen würdet oder schon lange das getan hättet, dann wäre der Krieg vorbei. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, es ist ganz, ganz furchtbar. Und ich habe dann das verfolgt, wie Greta Thunberg, die ja ursprünglich eigentlich mit der Agenda angetreten ist, sozusagen, also Fridays for Future hat sie, glaube ich, etabliert, das sozusagen
erfunden quasi.
Genau, ja, das Klima zu retten, echt super. Und jetzt ist sie mit dem Schiff. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Hilfslieferungen hatten. Ich glaube, es war eher symbolisch mit 8 anderen nach, haben sie versucht, nach Gaza zu segeln und wurden vom israelischen Militär abgefangen.
Okay, so war das. Gut,
genau.
Ich habe die Faktenlage da nicht ganz.
Interessant ist natürlich, also ich finde das total richtig, dieses, also das Unrecht, was da geschieht in Gaza, sichtbar zu machen. Auf der anderen Seite war sie ja mit Leuten unterwegs, die bei der Beerdigung des Hisbollah-Führers waren, die auch eine Deutsche, die gefeiert hat, als der Iran Israel beschossen hat und so weiter und so fort, wo du halt ein Gefühl dafür bekommst, dass das halt schon ja Hardliner sind, ne? Also die eben nicht Israels Existenzrecht anerkennen und sagen, ja, wir müssen irgendwie eine Zwei-Staaten-Lösung hinbekommen.
Also ein einseitig radikales Umfeld, in dem sie da...
Genau, und es ist halt sehr, es ist halt krass. Und mit denen wurde sie dann sozusagen, wurden sie aus dem Schiff geholt und haben dann, glaube ich, Stullen bekommen. Also das israelische Militär wusste, glaube ich, wie heikel auch das ist und haben die dann den Essen gegeben und so weiter und so fort. Und dann hat sie aber danach am Flughafen, glaube ich, auf dem Weg nach Schweden, hat sie gesagt, ja, wir wurden menschenunwürdig behandelt. Und dann haben sie gefragt, was war denn? Ja, ich durfte meinen Mitreisenden nicht mehr Tschüss sagen. Und es ist halt so, und ich frage mich, da ist die Diskussion aufgekommen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, was so ihre Triebfeder ist. Also, die Triebfeder auf Unrecht hinzuweisen, finde ich total richtig. Mhm. Und zu sagen, ey, was da in Gaza gerade passiert, ne, und diese ganze Zivilbevölkerung, die ganzen Kinder und diesen Küstenstreifen einfach den Erdboden gleich zu machen, und sozusagen auch in Sippenhaft zu nehmen für die Taten der Hamas, ist eben auch nicht, also, das macht.
Absolut entmenschlichen.
Ne, das macht dich auf jeden Fall auch nicht zu einem, Staat, der den Humanismus irgendwie als Fahne wehen lässt. Gleichzeitig ist es interessant, warum sie das macht. Ne? Also zum Beispiel, es gibt ja auch in Myanmar gibt es einen Bürgerkrieg, es gibt einen Bürgerkrieg auch im Sudan. Das ist gerade der.
Da kannst du schwer mit einem Schiff hinfahren.
Nee, und vor allem ist das der in Sudan, ist der am wenigsten medial dokumentierte Krieg und auch Genozid, es gibt. Und das ist halt auch so,
für uns in Europa in Anführungszeichen nicht wichtig.
Nein, aber es ist krass. Also du hast ja...
Also mich nicht falsch verstehen, ich meine nur... Ne? Also,
du kennst ja diese die Bilder aus Gaza, ja. Ne? Wo du irgendwie siehst, einfach, ey, Wahnsinn. Ne? Du siehst das alles und denkst so, ey, was haben die da gemacht? Und siehst kleine Kinder, die irgendwie durch die Ruinen laufen, durch die Flammen und denkst so, unglaublich. Und im Sudan, aus dem Sudan gibt es diese Medienwirklichkeit nicht. Und
seit Jahren schon so.
Als wenn das nicht passiert. Ja. Und dann gab es die These, die eine These war, also ich schmeiß einfach verschiedene Thesen ein bisschen rein. Also die eine These ist, dass Greta Thunberg ein bisschen irgendwie das Gefühl hat, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, dass sie sozusagen auch eine neue Aufgabe braucht, dass sich das Fridays for Future Thema ein bisschen abgeritten hat. Da sind jetzt andere Leute auch mit drauf und dass sie irgendwie wieder auch für sich, das ist eine böse Unterstellung, die lasse ich einfach mal im Raum, keine Ahnung, ob das, also ich kenne sie nicht, aber dass sie sozusagen einen neuen Reizpunkt für ihre eigene Person braucht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, solche Sachen sichtbar zu machen. Es ist aber auch ein Thema, und das finde ich sehr krass, dass auch Teil des, und davon bin ich fest überzeugt, Teil des Kulturkampfes ist, der gerade stattfindet. Ne? Also im Sudan hast du Islamisten gegen Islamisten. Mhm. So. Die bringen sich gegenseitig um. Keine Seite oder also niemand hat Interesse daran, das für seine Zwecke religionstechnisch zu nutzen. So, es sind islamistische Miliz gegen die von den Arabischen Emiraten subventioniert wird, gegen die staatlichen Truppen. Und Israel-Gaza ist halt der Konflikt Moslems gegen, also so wird der gemacht. Moslems gegen Juden. So. Und dieser Konflikt ist natürlich für viele Leute total interessant, um auch alte Ressentiments zu schüren, um selber sozusagen eine eigene Agenda damit auch voranzutreiben. Ne? Und wir hatten ja schon mal darüber geredet.
Klar, du kannst damit auch in Deutschland Politik machen, mit Sudan nicht.
Genau, ja, genau. So, das juckt keinen. Ja. So. Und ich fand das sehr spannend, weil ich irgendwie dachte, oder mich gefragt habe, was ihre Beweggründe sind und warum sie so in diesem Thema drin ist und nicht in anderen Themen.
Weiß man, was sie die letzten Jahre gemacht hat? Weil ich bin jetzt kein Greta Thunberg-Follower oder so.
Ich glaube schon, dass die auch fürs Klima, dass die aktiv war. Ne? Ich glaube, die ist doch auch mal über den Atlantik gesegelt und also.
Was ich halt immer schwer finde bei sowas, ist, wenn du zum Beispiel sagst, so diese Aussage, die ich jetzt natürlich nur von dir gehört habe, von wegen, ja, wir wurden hier unmenschlich behandelt, weil ich durfte hier meinen Kollegen nicht Tschüss sagen. Ich frage mich bei sowas immer auch, inwiefern dann jemand wie Greta Thunberg, die auch eine streitbare Figur ist und von vielen gehasst und von vielen geliebt wird und total polarisiert und eben interessant genug ist für die Presse, um sie auch vorne auf jedes Blatt zu stellen. Inwiefern dann, da sind wir wieder bei dem Punkt thematische Verdichtung, inwiefern die ganze Story berichtet wird oder wieder nur Teile. Und ich dann denke, ich würde dann gerne das ganze Interview sehen oder den ganzen Bericht oder das ganze Statement.
Ich glaube, das war einfach so, die wurde dann von so einer Traube Journalistinnen am Flughafen, also keine Ahnung,
aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Es wird dann auch sich immer nur das rausgepickt, was gerade auch dafür sorgen soll, den Charakter zu zeichnen. Und ich bin weder jemand, der Greta Thunberg jetzt hier, Thunberg jetzt hier verteidigen muss oder an die Wand stellen will, sondern ich stelle das einfach immer nur zur Debatte bei dieser Art von kurzen Statements, die man sieht, um irgendwie klarzumachen, was gerade abgeht,
ja,
reicht mir meistens nicht.
Ich glaube, dass sie natürlich, wenn du sie fragen würdest, dass sie darauf aufmerksam machen möchte, ne? Ja. Dass sie helfen möchte und dass sie möchte, dass dieses Unrecht da gerade aufhört. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie sie im Gesamtkontext dazu steht. Ne? Mhm. Ob sie auch sagt, grundsätzlich hat natürlich Israel ein Existenzrecht. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass es eine friedliche Koexistenz irgendwann mal geben kann. Oder ob sie sagt, nein, Israel hat die Bevölkerung hat das Land geklaut. Und da wäre ich dann halt raus.
So, ja, dann sagen wir so, wenn sie quasi mit diesen Hardlinern unterwegs war und man natürlich davon ausgehen möchte, immer als Mensch, wenn Leute in einem Boot sitzen, wortwörtlich in diesem Fall sogar, ja, dass sie wahrscheinlich mit dem gleichen Beweggrund das machen, fände ich das auch schwierig. Weil ich eigentlich, also ich habe bei allem und auch bei dem Streit, ich weiß, dass sie ein strittiges Thema ist, fand ich immer im Grundsatz alles, was sie gemacht hat, gerade als so junger Mensch, ich glaube mit 15 oder so hat
sie angefangen, voll,
fand ich unglaublich beeindruckend und unglaublich gut. Und klar, wenn man da jetzt sagt, okay, es ist irgendwie zu einseitig, Und das absolut nicht meine Meinung widerspiegelt, weil du weißt selber, ich sehe das auch von zwei Seiten, diesen Gaza-Israel-Konflikt. Wäre ich damit auch nicht einverstanden. Zum anderen muss ich aber sagen, dass ich es grundsätzlich gut finde, wenn jemand, der jetzt, das klingt so blöd, aber durch ein anderes Thema, durch eine andere Agenda berühmt geworden ist, also durchs Klima, und du jemand bist, auf den geguckt wird. Mhm. Und der Schlagzeilen, eine Figur ist, die Schlagzeilen machen kann, wenn du sagst, es gibt hier was anderes, um das ich mich kümmern möchte.
Ja, ja.
Und nur mein Gesicht sorgt dafür, dass Aufmerksamkeit erregt wird. Auch wenn es jetzt vielleicht in diesem Fall nicht deine und meine Meinung so versatil widerspiegelt, sondern zu einseitig. Grundsätzlich finde ich das gut, dass jemand wie sie sowas macht.
100%. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass man über dieses, ich meine, ey, das ist einer der kompliziertesten und tragischsten, brutalsten und verzwicktesten Konflikte irgendwie gefühlt der Weltgeschichte. Ne? Ja. Und ich frage mich halt immer, es hat ja jemand mal so schön gesagt, also du gehst auf so eine auf eine Free Palestine Demo, dann hast du Leute, die den 7. Oktober 23 feiern neben dir, dann hast du andere neben dir, die
2023 muss man hier sagen.
Genau, nicht, Israel nicht, ja, das genau. Existenzrecht absprechen, dann gibt es andere, die irgendwelche Hamas Sprechchöre machen. Und ich weiß nicht, ob, also es ist ein bisschen wie bei Corona, ne? Du gehst auf die Straße, um eigentlich zu demonstrieren, dass Schulen, dagegen zu demonstrieren, dass Schulen geschlossen werden und die Kinder, weißt du, du machst einen Punkt, über den man total reden kann. Aber dann läufst du halt neben Menschen her, die halt, Deutschlandflaggen wehen lassen, Reichskriegsflaggen wehen lassen und die müssen alle weg und bla 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 bla.
Und dann nehmen die Esoteriker, das war die herrlichste Mischung. Genau, ne?
Wahnsinn. Aber das ist halt die Frage. Also ich finde, ab und zu ist es schon wichtig und das wäre dann halt meine Frage an Sie. Ey, absolut angebracht, was du da tust und darauf hinzuweisen, finde ich super. Aber wieso setzt du dich mit diesen Menschen in ein Boot? Die Islamisten und Terroristen feiern. Die. Ja. Und das hat auch nichts mit Israel-Kritik zu tun. Wenn du Islamisten feierst, dann bist du ein faschistoid denkender Mensch.
Und das ist auch generell etwas, was man mal sagen muss. Israel-Kritik hat auch nichts mit Antisemitismus zu tun.
Nein, ist total in Ordnung.
Gegen Juden zu sein oder Israel politisch, die aktuelle politische Lage in Israel zu kritisieren, heißt nicht, dass man gegen Juden ist. Auch nicht als Deutscher.
Nein, das ist total, ich finde, das ist total gerechtfertigt und ich glaube, dass es auch wichtig ist, darüber zu reden. Aber diese Diskussion verliert ja total, also es gibt ja nur, entweder bist du das oder du bist das. So, und sich hinzustellen und zu sagen, so, ey, können wir mal differenziert darüber reden? Und inwiefern helfen wir, Menschenleben zu retten und diesen Konflikt zu beenden? Wenn wir uns Pali-Schals umwerfen, irgendwie Free Palestine und From the River to the Sea schreien und TikToks hochladen, dafür viele Likes generieren und dann nach Hause in unsere sichere Wohnung gehen, Digga, und uns bei Smileys eine Pizza bestellen und so tun, ja, wir haben jetzt unseren Aktivismus für heute erledigt, aber von diesem Feuer, was ich dadurch auch mit in die Welt bringe, ne, was tausende von Kilometern an einem anderen Ort sozusagen lodert,
ja,
davon habe ich nichts zu befürchten. Nee. Ich lebe hier in Sicherheit und ich würde mir einfach mehr Leute wünschen, die das reflektiert ansprechen.
Und das hatten wir schon häufiger, das Thema ähnlich mit Wahlen in der Türkei von Türken, die in Deutschland wohnen, oder Wahlen in den USA von US-Amerikanern, die in Deutschland wohnen oder irgendwo in Europa und so. Eine Sache, die da eigentlich ganz gut anschließt, ich war jetzt ja gerade in Malta und muss gar nicht unbedingt von meinem Urlaub berichten, aber Malta ist so unglaublich interessant, wenn wir über diesen Kulturclash reden. Weil ich habe das tatsächlich vorhin nochmal kurz nachschauen müssen. Malta liegt ja mitten im Mittelmeer. So irgendwo im Dreieck zwischen Sizilien, Libyen, Tunesien.
Ja.
Und Malta wurde über die Zeit von ungefähr allen besetzt, die du dir vorstellen kannst. Mittelalter, Phönizier, Karthager, Römisches Reich, Byzantinisches Reich, dann die arabischen Eroberer, die Normannen, also die die Vorfranzosen quasi, die Staufer, dann wieder die Franzosen, Johanniter, Osmanisches Reich, ich muss hier tatsächlich mal, dann nochmal die Franzosen unter Napoleon und dann die Briten. So, und dann im Zweiten Weltkrieg nochmal Italien und Deutschland. So. Und wenn du dir die Sprache anschaust, ist es eine skurrile Mischung aus ganz viel Arabisch, Italienisch oder sizilianisches Italienisch, Französisch, Englisch und Latein. Aber Großteil Arabisch. Allerdings mit lateinischen Buchstaben und so abgefahren, urchristlich, also katholisch, aber sie nennen in der maltesischen Sprache ihren christlichen Gott Allah.
Ja.
Und daran musste so viel, ich war halt, wie gesagt, jetzt eine Woche da und ich wollte mich ein bisschen mit der Kultur beschäftigen, ein bisschen mit der Sprache, versuchen ein bisschen was zu lernen, das bisschen zu verstehen, ein bisschen zu fühlen. Und du siehst es auch in der Architektur. Mhm. Weirde englische Architektur mit ganz viel Säulen gemischt mit irgendwelchen arabischen Elementen, osmanischen Elementen. Und ich finde es so interessant und deshalb dieser Übergang dazu, dass dieses Land, was so gelitten hat und was von allen besetzt worden ist und wo du kulturell den krassesten Clash hast und was erst seit 1960 irgendwas tatsächlich ein eigener Staat ist und bis dahin Teil des Commonwealth war, dass die es irgendwie geschafft haben, diese kulturellen Elemente und die eigentlichen Malteser zu verbinden. Und dort gibt es keinen inländischen Terror mehr zwischen den verschiedenen Gruppen oder den Maltesern. Natürlich gibt es irgendwie nach wie vor immer noch schlafende Wut auf das British Empire und auf Commonwealth und so, aber die erschießen trotzdem keine Engländer auf der Straße. So, und das finde ich ganz interessant, dass dieser kleine Schmelztiegel aus kulturellem Patchwork, der so groß ist wie Hamburg, größer ist die Insel nicht, dort mitten im Mittelmeer, dass irgendwo das einmal zur Ruhe gekommen ist. Das wird noch 1000 Jahre dauern, bis es mal in Israel, Gaza und in dem Gebiet vielleicht irgendwann oder auch nie. Aber das finde ich interessant.
Also guck mal, die Frage ist doch, was die Alternative ist. Ne? Also ist die Alternative die, dass man sich noch hunderte von Jahren die Köpfe einschlägt.
Trump sagt, die werden woanders umgesiedelt, dann gibt es eine Riviera.
So, und glaubst du, dass das dann sozusagen die Leute, den Hass der Leute lindert, weißt du? Oder wenn es kein Israel mehr geben sollte, wie sich das manche vorstellen, denkt ihr, dass diese Menschen dann nicht mit Hass in ihren Herzen noch Generationen verbringen? Das heißt, es wird immer zu Revanchismus kommen. Und
das wird sicher super erfolgreich. Diese Judenvertreibung, die hat ja die letzten Male so gut funktioniert, dass diesmal wird sicherlich richtig gut funktionieren.
Nee, ich glaube einfach, dass doch irgendwann eine Art Verständnis auch dafür kommen muss, dass man sagt so, ey, wir müssen irgendwie einen Weg finden.
Hast du gerade das Gefühl, dass die Gesellschaft, die ganze Radikalisierung, der Wiederaufstieg des Populismus überall, hast du gerade das Gefühl, dass irgendwie die Menschen so langsam Vernunft lernen?
Also ich habe erst wie viel glaubst du an diesen, das ist jetzt eine ganz kranke Art und Weise.
Ja.
Oder eine ganz kranke Form der Wahrnehmung oder eine Frage, die ich stelle. Bei diesen ganzen Sachen, zum Beispiel der Konflikt, auch Ukraine und so weiter und so fort. Wie viel meinst du ist auch dass die Leute sich so darauf stürzen, so emotionalisiert, wie viel ist auch einfach Spaß an dem, wirklich in Anführungszeichen, an dem Spektakel, was mich nicht sozusagen betrifft? Weißt du, was ich meine? Ja. Also, wie viel ist einfach die Schaulust des voyeuristischen Spanners, der sich den Unfall nochmal genau angucken möchte? Verstehst du, was ich meine?
Also, ich sage jetzt was total Asoziales, aber ich bin der Meinung, dass ein Großteil der Leute, die populistisch, rechtspopulistisch wählen und dieser Trend, der gerade so auch in Europa so um sich greift, abgesehen davon, dass ich denke, dass es auch hier eine Dynamik geben wird, aber ich glaube nicht, und so assi das ist zu sagen, dass viele, die das wählen, so schlau sind, so intelligent sind, darüber reflektieren, ob sie jetzt da voyeuristisch handeln. Passiert das nicht auch ganz viel aus Mitlaufen, aus Dummheit?
Aber das glaube, also die Frage stelle ich mir, weißt du? Also inwiefern dieser Konflikt auch angeheizt wird, dadurch, dass alle Augen darauf sind. Und also es wird ja mal gesagt, ja, Sichtbarkeit auch für das schafft. Ey, es ist eine Hypersichtbarkeit auf diesen Konflikt, eine Hyperrealität entstanden.
Ja, also.
Und die natürlich die Leute vor Ort auch an allen Enden und Ecken und Enden auch zu neuen Aktionen irgendwie herausfordert. Ne? Und ich habe immer das Gefühl, ja, dass viele einfach diesen Spektakel auch irgendwie beiwohnen. Und ich glaube nicht, dass das was Bewusstes ist. Ich könnte über mich jetzt auch nicht sagen, wie sehr, ob das auch ein Grund ist, der mich bewegt, wenn ich mir das angucke. Ne? Aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich mir irgendwie MMA-Fights angucke, ne, und mir irgendwie erzähle, so, ja, ich mag das, die Techniken zu sehen und wie, ob das ein besserer Striker ist und ob das Grappling gewinnt oder so.
Ja, das eigentlich, ich klar ist das
geil,
ich will einen Knockout
sehen, ja, ne? Ich will, dass der richtig so.
Aber trotzdem weiß ich, da gehen zwei Leute freiwillig in den Ring und kämpfen.
Genau.
Und natürlich aber, will ich sehen, wie die sich knocken. Ich gucke auch nach Top 10 Knockouts und nicht nach Top 10 beste Schlagtechniken,
wenn ich bei beste, YouTube. Beste Handshakes.
Ja, also, nee.
Ja, ja. Und ja. Das meine ich, also keine Ahnung. Es ist und bleibt auf jeden Fall ein krasses Thema.
Erinnerst mich an es war kurz nach dem Abi. Wann war das? Zivildienstzeit, genau. 11. September. Und dann ging es los mit Amiland, Afghanistan damals und der Krieg und so weiter. Und ich kann mich erinnern, ich war Anfang 20 und ein ehemaliger Klassenkamerad von mir oder jemand aus der Schule, weiß ich nicht mehr, mit dem wir da rumgehangen sind, der meinte so, er überlegt echt, ob er irgendwie doch nochmal Bundeswehr macht, weil er hat richtig Bock auf Action. Und die machen zumindest mal was. Und da ist richtig bisschen was los. Und das war auch dieses Couch-Warrior-mäßige, überhaupt nicht wissen, was das bedeutet, im Krieg zu sein. Und ey, da ist richtig was los. Und ich glaube, es gibt solche Leute, die diese Schaulust haben, die es nur geil finden, dass sie in Polen zum Beispiel, dass sie sagen, die machen endlich was und die schwulen mit ihrer scheiß Regenbogenfahne. Endlich werden die mal weggejagt mit unserer neuen Regierung und so. Und finden das geil, sich das anzuschauen, dass die von der Straße geprügelt werden. Ich glaube, sowas gibt es.
Ja, 100%.
Aber ich weiß nicht, wie viele Leute sowas bewusst machen. Aber ich musste gerade an diesen ehemaligen Schulkameraden denken, und die hat mich damals so schockiert, die Aussage, dieses, na, die machen wenigstens mal was.
Da ja, heute was. Ist das wieder gefragt, die Leute, die aus welchen Gründen auch immer den Dienst an der Waffe.
Digga, ich kann nur sagen, seitdem mir als 20-Jähriger eine Handgranate um die Ohren geflogen ist und die hat mich zu Großteilen verfehlt und hat mich nur im Rücken und den Knien getroffen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, wie jemand mit einem Messer abgestochen worden ist, als ich das erste Mal leider sehen musste, wie im Nebenzimmer ein Bekannter sich in den Kopf geschossen hat und auf dem Küchentisch lag, seitdem ich das erste Mal Tod und Verderben gesehen habe, als privilegierter junger Hamburger, der gut aufgewachsen ist in der Familie und solche Sachen dann als junger Erwachsener sehen musste, kann ich, und das ist nur ein Bruchteil von dem, was im Krieg passiert. Und das hat mich schon so gefickt und abgefuckt und jahrelang kaputt gemacht. Ich will mir gar nicht vorstellen, was da passiert. Leute, die sagen, sie wünschen sich sowas, um ein bisschen Action zu haben.
Ja, ja.
Das also, verachte ich.
Das muss man
zutiefst.
Sich wirklich, es gibt diesen einen krassen, diese eine krasse Szene aus dem RAF-Film damals, wo die von diesem Waffenhändler ins Haus eingedrungen sind.
Spielfilm oder Doku?
Es war ein Spielfilm.
War das ja. dieses Münchner Olympiade-Ding?
Nee, es war ein purer RAF-Film, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Und da gab es dieses eine Zitat, diese Menschen sind, ich gebe es jetzt sinngemäß wieder, ja. Ne, sind bereit so mit ihren Unterschriften und mit irgendwelchen Papieren, die sie unterzeichnen, so viele Menschen dem Tod zu überlassen. Aber wenn dann die Gewalt zu ihnen in ihre eigenen vier Wände kommt, sind sie so schockiert.
Ja, ja.
Das meine ich. Ne? Also alles ist so lange Fiktion, bis es mir selber passiert, weißt du? Der Ball, der durch die, oder der Stein, der durch die Nacht fliegt. Aber wenn er mich trifft, wird er auf einmal Realität. Und so ist es halt auch, glaube ich, wie gesagt, ne, bei vielen Sachen, wenn man die erlebt hat, wird man wirklich auch vorsichtiger. Also bei mir war auch, ja. Ne, ich habe mich früher so viel, so gerne und so schnell geprügelt. Und dann gab es so zwei, drei tolle Stechereien, die ich irgendwie, wo ich dabei war.
Die du überlebt hast.
Und da habe ich wirklich, also das hat mich ängstlicher gemacht.
Ja, zum Glück.
Also ich bin eher so, du weißt nicht, was die Person hat und so weiter und so fort. Deswegen warte ich, also bin ich viel, viel länger jetzt egal, so, als dass ich irgendwie das früher gemacht habe. Und ich glaube, das ist ja kein Vergleich mit, wenn du Massaker siehst. Also weißt du, wenn deine ganze Familie, also was erwartest du, wenn deine ganze Familie jetzt von den Hamas am 7. Oktober niedergemetzelt wird oder wenn deine ganze Familie von irgendwelchen Bomben kaputt gesprengt wird einfach und du als Einzige, wie soll denn daraus etwas Gutes entstehen?
Ja.
Wie soll daraus etwas Gutes entstehen?
Also generell jemand Gewalt oder den Tod zu wünschen, ich muss da immer an dieses eine Herr der Ringe Zitat denken, dass es irgendwie es ist irgendwie Gandalf, der steht mit einem der Hobbits, nicht, ich weiß nicht, ob es Frodo ist, ich glaube ein anderer, mit denen irgendwie rum. Und es geht irgendwie darum, dass dieser Hobbit, ich kann es gerade auch nur sinngemäß wiedergeben, sagt quasi, die hätten auch den Tod verdient. Und dann sagt Gandalf so einen krassen Satz, sagt, viele von denen, die leben, verdienen den Tod. Aber viele von denen, die tot sind, verdienen das Leben.
Ja.
Kannst du es ihnen geben?
Ja.
Und dann dachte ich so, wow, du kannst theoretisch in der richtigen Situation jedem den Tod schenken.
Natürlich.
Aber du kannst keinem Toten das Leben wiedergeben. Das war. Und seit, das,
ein Menschenleben ist einfach so.
Ich dachte, das ist nur ein Herr der Ringe-Spruch, aber der hat mich so berührt, wo ich dachte, wow.
Ein also, Menschenleben ist so, so viel wert, Diggi. Weil wenn du es einmal nimmst, ist es weg für immer. Und.
Und das heißt nicht nur, dass man muss die Leute nicht umbringen, um Menschenleben zu nehmen. Wir haben auch schon mal über Kinderschändung gesprochen. Teilweise nimmst du ein Menschenleben und die leben, Menschen leben danach weiter und oder existieren einfach
noch,
weiter.
Ja,
noch, das ist noch schlimmer,
noch als, schlimmer der als der Tod. Und wie gesagt, ich kann das immer nur sagen, wenn ich so zum Beispiel so zum Grab von meinem Vater gehe und dann sitze ich da und mache irgendwie einen Song an, den er gefeiert hat. Und dann sitze ich da und dann werde ich emotional und dann kommen so viele Situationen mit ihm hoch, weißt du? Und ich merke dann, wie krass dieser Mensch fehlt, weißt du? So, ich habe mich auch gefragt, warum ich zum Beispiel nicht so gerne so lange bei meiner Mutter zu Hause bin oder warum es mich dann irgendwie immer so, ja, ich muss dann auch weiter.
Erinnert dich zu doll?
Dichi, es ist dieses Loch, was da immer im Raum ist, weil er nicht da ist, weil er fehlt. Und das kannst du ja auf alles beziehen, so, ne? Und ob das Menschen sind, die du gut kennst oder schlecht kennst, wenn ein Mensch geht, fehlt er, ist er nicht mehr da. Und wir vergessen das untereinander oft, ne? Sind irgendwie kurz angebunden miteinander oder nicht fürsorglich genug füreinander. Und auf großer Ebene ist es auch. Ne? Also wir reden über Konflikte und reden darüber, wer das Recht hat, an einem Ort zu sein und wer es verdient hat, dass ihm das und das passiert und so weiter. Und schaffen es nicht einmal zu sagen, stell dir vor, du wärst das.
Ist ganz interessant. Wir haben ziemlich am Anfang unseres Podcasts in einer der ersten Folgen mal darüber gesprochen, diese Momente, auch wenn man in einer Konzerthalle ist und man weiß, einer von den Leuten, wie wir hier zusammen sind, wird der Nächste sein. Einer von uns beiden hier wird der Nächste sein.
Ja.
Und das hat mich, das ist total hängen geblieben. Ich habe einen Song geschrieben, der auf dem zweiten Teil unseres kommenden Albums sein wird. Der heißt auch One of Us Will Be Next.
Ja.
Und das ist ein Moment, wo ich mich total drauf freue, den live zu spielen in diesen Hallen, auch wenn es ein makabres Thema ist, um jedem nochmal zu sagen, Leute, genießt diesen Moment, denn einer von uns hier, das steht geschrieben, ist der Nächste. Vielleicht nicht heute Nacht, vielleicht leben alle von uns hier noch 10 Jahre, aber vermutlich nicht. So.
Ja.
Und dieser Moment kommt so nie wieder und der ist so viel wert. Und die Songidee entstand tatsächlich durch Reflektieren über unsere Podcast-Themen. Und das geht mir häufig so. Ich denke häufig über unsere Gespräche danach noch nach und denke manchmal so, manchmal habe ich fast den spontanen Wunsch, nochmal so ein Aftermath zu machen, sagen, lass nochmal kurz telefonieren, das aufnehmen, ich habe noch ein paar Gedanken dazu.
Ja, ist so. Schlagfertigkeit im Nachhinein, ne? Hätte ich mal das gesagt.
Genau, ich habe noch so einen guten Witz.
Ja.
Nee, darum geht's nicht. Es geht tatsächlich dann manchmal noch so um so Lichtblicke, wo ich denke so, okay, jetzt habe ich auch eine Meinung dazu, weil ich bin so ein Typ, ich habe keine Angst davor zu sagen, habe ich gerade noch keine Meinung zu. Ich muss noch mal reflektieren oder mal recherchieren.
Wenn wir, da sind wir bei einer Sache, über die ich heute nachdenken musste. Ich war ja heute in der Sauna, leider nicht in meiner Stammsauna, sondern in einer anderen.
St. Georg?
Genau. Und da habe ich mich gefragt, weil ich merke so, oder eine Sache, die ich immer bei Menschen habe, also ich bin, ja, das solltest du ja auch mittlerweile wissen, ich bin todesloyaler Typ so, ne? Also ich bin niemand, der irgendwie seine Kollegen oder Freundinnen oder so im Stich lässt. Aber ich merke, dass ich immer bei jedem Menschen mir, mit dem ich zu tun habe, versuche eine Tür einzubauen, durch die ich emotional abhauen kann.
Falltür.
Bevor es zu doll wird.
Ein Schleudersitz.
Ja, nee. Ich versuche immer einen emotionalen Schleudersitz zu haben, dass ich denke so, niemand und die Trennung von niemandem und wenn mich einer hintergeht, niemand kann mir so wehtun, dass es mich in meinen Grundfesten erschüttert. Und da habe ich mich gefragt, so woran das so liegt, dass ich so bin, ne? Dass ich immer so emotional bis zu einem gewissen, ich bin auch überhaupt nicht gut so vor anderen Leuten so über meine tiefsten Sorgen und Ängste zu reden, ne? Ja. Also mich wirklich aufzumachen, weil ich das Gefühl habe, das macht mich verletzbar. Ja, so. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Weil eigentlich ist es ja total gesund, ne? Also es ist ja schön, du musst ja nicht jedem dein Leid irgendwie immer irgendwie runterpredigen müssen, so, aber diese ein, zwei Leute, denen, wo du weißt, ey, hier kann ich mich komplett emotional nackt machen.
Es hört gerade keiner zu.
Ja, nein, aber ich rede ja jetzt nur über die Systematik dahinter und nicht über das, worum es mir geht, was mich bewegt oder so, sondern ich habe mich nur gefragt, warum ist das so und entgeht mir nicht eigentlich auch eine große emotionale Komponente meines Lebens, weil ich eben mir diesen Sitz und diesen Fallstrick, der mich hält, nie loslasse. Und gleichzeitig merke ich, dass das halt zum Beispiel in Songs mir total leicht fällt. Mhm. Dass ich in Songs total offen reden kann, weil ich das Gefühl habe, ich schreibe es hier gerade nieder.
Und dann vielleicht, weil so ein Song ja auch nicht unbedingt autobiografisch sein muss. Du kannst auch eine Geschichte erzählen.
Genau, er hat immer, da ist auch wieder die Falltür. So, genau, ne? Ja. Es ist so, nee, das bin ich gar nicht. Ja. Und dann habe ich so festgestellt, und das soll jetzt bitte, versteh mich nicht falsch, so, ne, das soll jetzt überhaupt nicht so heulsusig oder so rüberkommen und so, der Arme. Aber ich habe da mal so geguckt, so, das ist voll in meinem Leben ganz, ganz oft schon, besonders in frühen Jahren mir passiert ist, dass ich mich so verraten und im Stich gelassen gefühlt habe. So.
Ne? Und hat das dann angefangen? Konntest du das zurückdatieren, dass du sagst, ab da hast du angefangen, so einen Schleudersitz einzubauen? Oder war das irgendwie schon immer so?
Ich weiß nicht, das war irgendwann einfach so. Und das ist bis heute so. Ne? Also ich bin da sehr...
Aber auch mit deiner Mutter zum Beispiel?
Ja, also ich habe bei meiner Mutter total... schwieriges, anderes Thema, Alter. Ich habe grundsätzlich, glaube ich, gibt es keinen Menschen, wirklich keinen Menschen, dem ich mich komplett sozusagen anvertraue. So. Aber es war schon früh so, das meinte mein Vater mal zu mir. So,
das ist aber interessant, dass du sagst, ich will dich gerade gar nicht unterbrechen, sondern nur kurz einwerfen, weil ich mal gelesen habe, es gibt keinen Mensch, der irgendwas wirklich komplett für sich behält. Irgendwann erzählt man es immer. Ich denke so, doch, ja. Ich mach das.
Natürlich.
Es gibt Dinge, die werde ich nie jemandem anvertrauen.
Bro, also es wie gesagt, und ich weiß noch, wie mein Vater mal zu mir meinte, er meinte so, weißt du, ich finde das sehr krass, dass du irgendwie die Sachen immer mit dir selber ausmachst. Und das war schon relativ früh so. Also ich habe, auch wenn es mir nicht gut geht, ich bloß nicht mit einem Menschen sein, dann bin ich wie so ein verwundetes Tier, Digga, und zieh mich zurück. Weißt du, ich muss dann alleine sein, Wunden lecken und irgendwie, ich kann dann nicht mit jemandem sein und sagen, ah, mir geht's so schlecht und können wir bla.
Oh, das kenne ich, aber ich brauche das auch teilweise einfach, dass ich denke so, nee, ich mach einfach, manchmal hilft einfach auch nur Augen zumachen, hinlegen, schlafen.
Ja.
Und nicht reden.
So. Ja. Und da habe ich mich, und da habe ich dann so ein paar Situationen rekapituliert in meinem Leben, wo ich mich so ganz böse verraten gefühlt habe. So. Zum Teil auch banale Sachen, also keine Ahnung, der...
Aus heutiger Sicht banal, vielleicht damals
der
nicht.
Der Typ, ne? Mit dem du ein Studio zusammen aufbaust und dann auch so damals mit deinem bisschen Geld, was du hast, auch so alles reinhaust und dann dann irgendwie klappt die Mucke nicht so, wie euch das vorgestellt hat und der macht mit jemand anders da Mucke und ich bin mir dann aber auch zu, also und gibt mir so voll so das Gefühl, dass wir keine Mucke mehr machen und ich bin da sozusagen raus und ich bin mir dann aber auch zu stolz zu sagen, ey, so, aber ich habe doch auch, also weißt du, so und so Situationen, wo ich mich einfach so auf eine ganz und als Kind auch so auf eine ganz naive Art und Weise so im Regen habe stehen gelassen gefühlt. Und ich glaube, deswegen ist das so bei mir. Weißt du, deswegen bin ich irgendwann, merke ich, und das ist voll schade und ist voll krass, über eine gewisse Emotion mit anderen Menschen komme ich nicht, kann ich nicht aufmachen, Digga.
Vermisst du das oder geht es dir eigentlich damit besser? Oder ist das nur eine Beobachtung oder sagst du eigentlich schade, du würdest
es gerne? Es ist total schade. Ja. Es ist total schade, ne, weil ich weiß und das Gefühl habe, dass mir natürlich auch voll viel entgeht.
Guck mal, wir Deutschen und wir Europäer, wir haben hier so, wir haben ein komisches Ding am Rennen mit Psychologen. Wenn du zum Psychologen gehst, bist du ja eigentlich irgendwie ein bisschen gaga und das ist immer noch so ein Tabuthema.
Willst du mich jetzt gerade zum Shrink labern?
Nee, ich will dich nicht labern. Ich will nur einfach sagen, bei den Amis ist das ja völlig normal. Aber hätten wir jetzt einen Ami-Podcast, würde ich dich jetzt fragen, was sagt denn dein Shrink dazu? So. Deshalb nur mal die Frage an dich. Hast du mal?
Nee.
Weil ich habe das mal wegen anderen Sachen gemacht. Also ich habe damals, als ich so diese ganzen, ja, Drogenprobleme hatte nach diesem Granatenanschlag und so und ich so posttraumatisch, so, ich war ja völlig traumatisiert von diesem Handgranatenscheiß.
Zu Recht.
Und da habe ich dann mal so ein bisschen mit Psychologen was zu tun gehabt, es wurde mir auch verschrieben und so und ich fand es generell nicht so ultra geil, es hat mir auch nicht so super viel gebracht, aber ich konnte zum Teil verstehen, warum das cool ist, mit einer Person zu sprechen, nichts damit zu tun. Hast du mal über sowas nachgedacht?
Also ich habe tatsächlich, wann war das, mit 22, als ich Tinnitus bekommen habe, hatte ich eine Zeit lang richtig krasse, also so Unruhezustände, Angstzustände und so, konnte nicht schlafen. Und da bin ich tatsächlich, habe ich da so Psychopharmaka bekommen und bin
aber das ist ja was anderes
drei, viermal hin und der hat aber nur, ja, wie geht's Ihnen heute? Ja, sehen Sie auch zu, dass Sie Sport machen? Und also das hat mir aber in dem Moment auch geholfen. Ne? Also es war jetzt nicht der Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt brauche ich eine Tiefenpsychologie und wir gucken nochmal, wo das alles liegt. So. Auch da, ich, wie gesagt, ich glaube, ich könnte tatsächlich wahrscheinlich auch mich, Digga, mehr einer Frau anvertrauen. Also wenn ich so denke, es war auch...
Geht mir auch so.
Also ich war auch immer weird. Schon, Digga, also ich war immer schon, hatte ich irgendwie mit Frauen einen besseren Draht. Also es ist so witzig, ne, weil ich
in der Schulzeit, die engeren Freunde
waren ich war auch, immer waren auch als kleiner Junge, ja. Ich hatte, meine besten Leute waren Mädels, war mit denen ich so einfach gechillt habe, die irgendwie, ich war da auch immer dann der Kleine, den die so unter ihre Fittiche genommen haben und so. Ich war irgendwie, habe ich mich immer Frauen verbundener gefühlt. Und dann später ging es natürlich dann...
Ich habe mich verstandener gefühlt, genau, und konnte mich besser öffnen, muss ich
ja
sagen.
Ja, und auch mehr gesehen. Ne? Und später mit Typen war es dann halt auch so, ne, dass man dann, habe ich halt gemerkt, so, Bro, hier kannst du auf jeden Fall mit Emotionen und mit, ey, mir geht's so und so, kommst du nicht weit. Das heißt, du musst irgendwie hart sein und dich irgendwie ja, auf jeden Fall keine Schwäche zeigen. So, ne? Und das ist auch ein Teil von mir natürlich, ne, dass ich denke, ich gebe ungern eine Schwäche preis.
Ja.
So, und egal wem und egal zu welchem Zeitpunkt, weil egal wer das ist, der könnte das oder die könnte das irgendwann gegen mich verwenden. Und keine Ahnung, es ist absurd, weil bestimmt ja, schlummert da etwas, über das ich bestimmt mit jemandem auch reden könnte. Und jetzt werden wahrscheinlich auch viele Leute schreiben, so, hey, ich kenne da jemanden, der ist super. Ein
guter Tipp, oder red mit mir.
Ich glaube gleichzeitig, dass dadurch, dass so viele Emotionen auch irgendwie aufgestaut sind, ich irgendwie auch nur die Musik und die Songs machen kann.
Das ist so eine aufgeladene Batterie.
Also weißt du, was ich meine? Also es ist, irgendwie sind die auch das Feuer und dieser Grad, auf dem ich mich da bewege, der irgendwie dann auch wenn meine Stimmung den richtigen Moment trifft, diese Songs auch.
Alter, ich habe mein Soloalbum, so 80s und quietschig diese Mucke ist. Die Texte sind alle super traurig. Ich habe dieses ganze Album, fast alle Songs, nur aufgrund einer tiefen Traurigkeit geschrieben, die ich irgendwie verarbeiten musste. Ja. Und wenn Leute zwischen den Zeilen lesen, werden sie vielleicht ein bisschen was davon verstehen, aber es ist auch etwas, was ich auch niemand anvertrauen möchte. Und das habe ich in dem Album gelassen. Und das wäre so nicht entstanden, ohne diese dunkle Energie.
Hast du manchmal auch so eine Melancholie, wo du nicht weißt, wo die herkommt und du dich fragst, hä, es ist doch eigentlich alles gut, aber ja, du hast so eine grundtiefe Trauer?
Sogar in den schönsten Momenten.
Also gerade in den schönsten, ja, Momenten.
Also jetzt zum Beispiel auf Malta war es so, ne? Family-Urlaub und Mika hatte Geburtstag dort, 14 geworden, alles voll geil. Und dann war ich aber irgendwie nochmal abends am Strand, sind da so Steinstrände und es war schön warm und Wind um die Nase, es hat nach Meer gerochen und so. Und ich hatte auf einmal so eine tiefe Traurigkeit, die auch viel mit Nostalgie zu tun hatte, weil ich war als 18-, 19-Jähriger da und ich hatte irgendwie das Gefühl so, habe ich alles in meinem Leben bisher erlebt, wie ich es hätte erleben sollen? Habe ich was verpasst? Habe ich alles richtig gemacht? Möchte ich vielleicht gerade nochmal 18 sein und einen anderen Weg einschlagen, wo ich denke so, aber da oben liegt gerade im Hotel mein Sohn im Bett, in einem geilen 5-Sterne-Hotel, mir geht's total gut, ich bin erfolgreich, ich kann mich nicht beschweren, ich bin gesund. Sorry, soll jetzt kein Bragging hier sein, sondern ja, nur sagen, ja so, ich bin so privilegiert. Und trotzdem war so eine ganz komische Traurigkeit da, ja, die fast zu einer Unzufriedenheit wurde für eine Stunde.
Ja.
Und dann habe ich mich wieder so gelevelt und dann war auch wieder gut. Aber habe ich, ja.
Es hat auch mit Emotionen manchmal zu tun, oder? Ich weiß noch, auf Tour, Digga, es war echt die ganze Rutsche war ausverkauft. Und dann habe ich geduscht und alle sind noch so voll überdreht und irgendwelche Freunde, Bekannte stehen noch beim Bus und draußen gekifft und ich gehe dann so in meine Koje.
Ja, oh Gott, das sind die schlimmsten Momente. Man ist so einsam auf Tour manchmal.
Und ich mache dann so,
es klingt gerade so emo, aber ist
so eine Klassik-Playlist an.
Ja.
Digga, und ich werde so traurig, Alter. Und ich dann muss dann an meinen Papa denken und an alles Mögliche. Und ich denke so, wow, du hast gerade, ihr habt eine brachiale Show gespielt. Die Leute hatten seit Monaten den geilsten Abend, so alle. Und du bist hier mit deinen Freunden, mit Menschen, die du wirklich gerne hast, mit denen du lange schon bist. Und du bist gerade so traurig.
Die Einsamkeit im Kreise der besten Freunde und ist eigentlich völlig dumm.
Ja, ja.
Aber
ja,
ich kenne das. Ja. Ich habe eine Sache tatsächlich mal probiert, die mich wirklich hat zur Ruhe kommen lassen, Stück für Stück. Ich höre gerne einen Podcast mit StarTalk heißt er, mit Neil deGrasse Tyson. Kennst du den Wissenschaftler?
Nee.
Der, hast du mal Kosmos gesehen auf Amazon? Diese Serie, die, egal, Neil deGrasse Tyson ist wahrscheinlich gerade der bekannteste Astrophysiker, den es gibt. Und der hat einen Podcast, StarTalk, deshalb, es geht nicht um Rockstars, sondern um die Sterne, StarTalk. Und der hat immer Wissenschaftler bei sich, aus den verschiedensten Richtungen. Neulich hatte er einen Tiefenpsychologen da und einen Neurologen, der eine App entwickelt hat, eine Hypnose-App, um selbst Hypnose zu machen und wo man sich auf ein bestimmtes Thema einschießen kann und sich selbst hypnotisieren kann. Mhm. Ich möchte das gerne mal tatsächlich allen nahelegen, wenn euch sowas interessiert. Und wie gesagt, Neil deGrasse Tyson, wer ihn kennt oder da mal recherchieren möchte, wir reden hier nicht von irgendeinem Quacksalber, sondern wir reden von dem angesehensten Astrophysiker, den es gerade so gibt. Nach mir. Und die Leute, die er einlädt, die haben Hand und Fuß so. Und die App heißt Reverie, also R-E-V-E-R-I, Reverie. Und ich habe die mir auch gezogen. Und das
hast du schon mal gemacht?
Ja, ich mache das tatsächlich alle 2 Wochen ungefähr, dass ich mich so hinsetze für eine Stunde. Und du kannst dich auf so bestimmte Themen fokussieren, wo du mal so drüber nachdenken möchtest. Natürlich ist es nicht das gleiche wie irgendein Psychologe, der dich richtig hypnotisieren kann, mit dir irgendwie in deine Kindheit reißt oder irgendwas. Aber es levelt mich tatsächlich. Das ist so wie, als hätte man einen Kater und als gäbe es irgendwelche Anti-Kater-Pillen, danach ist man wieder frisch. Ich komme aus dieser Selbsthypnose raus und es ist so, als wäre ich ausgeschlafen. Und es ist tatsächlich so, dass ich vielleicht nicht meine tiefste Traurigkeit, aber bestimmte Sachen, die mich beschäftigen, die mich unruhig machen, das tatsächlich was bringt. Ich schicke dir mal einen Link. Natürlich. Du musst das mal ausprobieren. Das ist super interessant.
Es sind doch immer die Sachen, glaube ich, und ich glaube dann in solchen Momenten, wenn ich habe da letztens drüber nachgedacht, warum bin ich manchmal so, also ich bin ja auch sehr witzig, ne? Also ohne jetzt zu sagen, ich bin sehr witzig, aber so sehr lustig aufgelegt, ne? Ich mache viel so, ich mache gerne Spaß und kann tierisch lachen und gleichzeitig bin ich manchmal so unglaublich traurig und
naja, der traurige Clown, das ist ja nun
und irgendwie. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es daran liegt, dass ich dass da so Kindheitssachen so auch hochkommen, weißt du, dass man sich in gewissen Situationen immer wieder wie ein kleines Kind fühlt. Weißt du, was ich meine? Ja, und entweder so, warum werde ich dafür nicht gesehen oder also, ja, es ist, glaube ich, ein großes Thema so, aber ich merke da schon, dass ich dass die Sachen wegzuschieben und zu verdrängen und damit abzuschieben, das funktioniert auch eine Zeit lang und funktioniert gut, aber es gibt halt immer die Momente, wo das nach oben kommt und eigentlich
gerade wenn man Kinder hat, ne?
Ich habe mal letztens was Schönes gehört, so die Melancholie ist der einzige Freund, der mich nie im Stich gelassen hat. Und ein Stück weit ist das so. Also ich fühle mich in diesem Zustand der Melancholie manchmal sehr umarmt. Kennst du das?
Ey, Digga, das ist das Konzept unseres neuen Albums. Das Album heißt ja Opus Noir und es geht genau um diese Reise in unsere, nenne es Seele, Herz, ja. Geist. Und es geht genau um diese Dunkelheit, die nicht zwangsläufig Gefahr sein muss oder Verzweiflung, sondern es ist diese schöne, wohlige Melancholie, die auch viel mit Sentimentalität und mit Nostalgie zu tun hat. Und genau darum geht es. Also genau dieses Opus Noir, Das ist der Grund, warum wir so eine Mucke machen. Uns geht's nicht schlecht, wenn wir düstere Mucke machen. Das ist unsere Happy, das ist unser Happy Place. Natürlich verstehe ich das, ansonsten würde ich ja nicht das machen, was ich mache.
Ja, ja. Aber ich glaube, das ist so. Ne? Also, es gibt irgendwie, ich mache das manchmal auch durch Musik. Ja, es gibt so ein paar Songs, wenn ich die anmache, weiß ich, in was für ein Vibe es mich direkt schwingt.
Natürlich.
So, und ich bin dann gerne in diesem Vibe. So.
Musik hören, bestimmte Musik hören, ganz bewusst aussuchen, ist wie bewusst bestimmte Drogen zu konsumieren. Ist du weißt genau, du machst diese Musik an und die transportiert dich irgendwo hin. Bestimmte Süßigkeiten, die dich an, keine Ahnung, Oma erinnern oder was weiß ich.
Übrigens, Christian, wir müssen ja, wir sind auch bald
ja, wir müssen langsam mal Schluss
am Ende
machen.
Ich möchte noch einen absoluten Hörtipp, den mir Jakob nahegelegt
Lord of the Lost mit ihrer neuen Single.
Wir haben doch das sowieso immer. Wir haben doch letztes Mal uns, oder nicht letztes Mal, aber wir haben uns mal darüber unterhalten, ob man den Künstler von seinem Werk trennen kann. Und ich glaube, da haben wir sogar über Michael Jackson auch geredet.
Ja, länger her, aber
und es gibt jetzt einen neuen Podcast, so neu ist der gar nicht, der ist von 22. Da geht es um, also die Dame, die, ich kannte den nicht, den Podcast, Stimme im Kopf, da sind 4 Parts zu Michael Jackson. Und Bro, ich dachte, es ist so krass, weil dieser Podcast eigentlich total damit aufräumt, dass er diese sexuellen Übergriffe begangen hat.
Auf Basis welcher Fakten? Also, naja, also muss man wahrscheinlich sich anhören.
Du musst in die anhören, es ist wahnsinnig.
Stimme
im Kopf. Es ist halt, es sind 4 Teile und es ist halt so krass, weil man das Gefühl hat oder ein Gefühl dafür bekommt. Also, ich will das jetzt gar nicht entscheiden. Der war es nicht.
Dieser das Podcast, kann keiner entscheiden.
Ja, der Podcast legt aber schon sehr gut dar, wie diese ganzen Filme, ne, über ihn und so weiter und so fort und auch diese Anschuldigung. Wie
sich das geformt hat?
Quasi, ja, wie oder? Das auch gemacht wurde. Ne? Und wie sich das auch nicht stimmig in sich ist und so weiter und so fort. Und wie halt Leute, die ihn auch immer schon kannten, gesagt, das ist der nicht, so ist der nicht.
Ne?
Das,
ich meine, ich bin ja ein großer Michael Jackson-Fan, seit ich Kind bin. Also ich werde es mir anhören müssen.
Du musst es dir wirklich anhören und man denkt danach, boah, wenn das alles stimmt.
Schreib jetzt mal auf.
Wenn das alles stimmt, wir können es auch in den Shownotes verlinken.
Ja.
Ey, dann ist dem so ein großes Unrecht widerfahren. Und da haben Leute wirklich ihre Kinder auch zum Teil in frühestem Alter geopfert, um einen Teil von seinem Kuchen zu bekommen. Ne? Also, und diese Ohnmacht, die er, ich meine, wir leben ja eh in einer Zeit, wo irgendwie, wenn genug Leute sagen, dass du das und das bist oder das und das gemacht hast.
Ja, dann ist der Drops gelutscht.
Es ist wie eine Bildschlagzeile. 100.000 Tote bei Rinderwahnsinnsterror. Und am Ende kommt raus, es waren zwei Tage später in den kleinen Spalten steht dann, ja, es war dann doch nur so eine Magen-Darm und die hatten was falsch gegessen, 7 Leute und bla 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 bla. Ne? Also die Wahrheit ist dann so oft viel komplexer und viel nicht so, nicht die Schlagzeile wie der Rest. Und da habe ich dann gedacht, ey, wenn das alles so stimmt, hört es euch an, Leute, ich will es gar nicht werten.
Ja, ich mach das.
Ich finde es sehr, sehr gut recherchiert und sehr, sehr krass. Und sie redet auch mit seinem alten Manager und mit Leuten, die ihn kannten, und deckt in den Filmen über ihn so total die Sachen auf, die nicht sein können, und hier und da auch Motive bei Leuten. Und das, also da merkt man, dass es auch so eine Urangst bei einem selber trifft. Ne? Also wenn genug Leute über dich etwas sagen, Chris, und sagen, ja, das ist so, dann wird das zu einem Stück Realität.
Ja,
und dann kannst du im Nachgang schon, ja, dagegen angehen und angehen und angehen, wie du Bock hast. Die erste Schlagzeile ist das, was alle Leute gelesen haben.
Ja.
Und da dachte ich, boah, was für eine Ohnmacht der auch gespürt haben muss, wenn das alles so ist.
Ja.
Ne? Das kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich bin weit davon entfernt zu sagen, nein, es war nicht so oder es war so. Und
ich glaube, rausfinden werden wir es leider nie.
Kindesmissbrauch ist das Ekelhafteste wirklich überhaupt. Und aber irgendwie nährt dieser Podcast wirklich große, große Zweifel in verschiedenen Etappen an dem, was ihm da geschehen ist. So. Und ja, ich kann das euch nur empfehlen, euch das anzuhören.
Was steht als nächstes jetzt an bei dir, dieses Wochenende?
Wir drehen jetzt ein Video.
Ah ja, welcher Song?
Kannst du Samstag, Tetris mit noch einen anderen, Die Wilden angeteasert.
Ja.
Boah, das wird geil.
Wir haben die letzten 2 Tage ein Musikvideo gedreht mit einer tollen Schauspielerin, die du auch kennst. Aber darüber später mehr.
Ja. Und komm vorbei Samstag, wenn du willst.
Nee, ich habe Festivals.
Ah, okay. Genau, und danach geht's dann, spielen wir, glaube ich, 3 Wochenenden hintereinander.
Ah ja, okay. Ne, wir haben jetzt Greenfield am Wochenende, das ist ja dieses
schweizerische
Rock Digi. Am Ring oder
so. Richtig cool.
Und dann so ein kleineres Metal-Festival, wo wir Headliner sind.
Greenfield ist sehr, sehr geil.
Ist es, ja.
Cool, Digi.
Geil. Tschüss.
Tschüss.